Gott spricht auch heute noch zu uns und hauptsächlich durch sein niedergeschriebenes Wort. Er hat uns die Bibel hinterlassen. Und damit dieser alte Buchstabe, dieser tote Buchstabe lebendig für uns wird, würde ich gerne noch vor der Predigt gemeinsam beten. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sich uns immer wieder offenbart in seinem Wort, uns hineinblicken lässt in deine Gedanken, in dein Wesen, in die Wege, die du vorhast. Herr, so bitte ich dich, dass dein Heiliger Geist uns diese Worte lebendig werden lässt, dass sie unsere Herzen berühren, dass das, was du dir vorgenommen hast, geschieht heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Wir lieben dein Wort und geben dir die Ehre, Jesus. Sprich zu uns. Amen. Ja, wir haben jetzt in verschiedenen Liedern so das Wesen Gottes auch ein Stück weit besungen. Und die Überschrift meiner Predigt ist heute: So ist Gott. So ist Gott. Staunen über das Wesen Gottes. Menschen haben ja ganz verschiedene Vorstellungen von Gott. Ich weiß nicht, was du von den Vorstellungen mitgebracht hast heute Morgen. Wie du dir Gott vorstellst. Manche meinen ja, er sei ein Richter. Ja, Gott, der Richter. Schließlich hat er so viele Gebote rausgehauen. Und wenn wir die nicht alle halten, dann steht's schlecht um uns, dann kriegen wir Ärger. Andere meinen wieder, er ist ungerecht. So viel Elend auf der Welt. All das lässt er zu. Warum greift er nicht ein oder zumindest nicht so eingreifen, wie ich mir das vorstelle? Nach meinen Wünschen kann er nicht oder will er nicht. Ist ihm die Geschichte der Welt entglitten vielleicht? Wieder andere meinen, Gott ist langweilig. Gott ist langweilig und sie kennen vielleicht nur langweilige Christen oder ich weiß nicht, woher sie ihre Meinung haben. Und so leidet eigentlich diese Welt an ganz vielen falschen Vorstellungen über Gott. Nicht erst in unserer Zeit. Schon damals, zur Zeit Jesu, gab es so verschiedene Vorstellungen und Jesus musste sich mit diesen auseinandersetzen. Wie ist Gott eigentlich? Wie ist Gott eigentlich wirklich? Ja. Und immer dann, wenn Jesus etwas Wichtiges erklären wollte oder eine geistliche Wahrheit vermitteln wollte, dann bediente er sich einer Geschichte, eines Gleichnisses, so wird es genannt. Er erzählt eine Geschichte, um Dinge verständlich zu machen, die oftmals über unseren Verstand hinausgehen, schwer vorstellbar oder schwer begreifbar für uns sind. Und so auch in Lukas Kapitel 15 und ich lese ab Vers 11. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Der Vater lässt sich darauf ein. Stellt euch das mal vor. Euer Erbe wird geteilt noch zu euren Lebzeiten. Den entsprechenden Teil des Erbes, also den Besitz jetzt schon dem Sohn auszuhändigen, der Vater lässt sich drauf ein. Eigentlich ist ja diese Forderung unerhört, frech. Seinem Vater so ungefähr zu verstehen zu geben, du bist für mich gestorben. Du bist für mich gestorben, er wollte nicht mehr erzogen werden. Vielleicht hatte er auch die Befürchtung, das Leben zu verpassen. Spaß und Freiheit, die finden woanders statt, aber nicht im Elternhaus. Und so trifft er eine Entscheidung. Vers 13. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Alles zusammengepackt, sich aufgemacht, davon gemacht eigentlich, in ein fernes Land gereist, die große Freiheit. Hast du dir auch schon mal gesucht? Ich schon. Die große Freiheit, machen, was ich will, hingehen, wo ich will, kaufen und nach Lust und Laune, das wäre doch schön. Beziehungen, damit oder solange ich glücklich bin. Ist das wirklich Freiheit? Oder befindet man sich doch oftmals in gewissen Zwängen, orientiert sich an der Meinung oder den Erwartungen anderer Menschen, gebunden von Trieben vielleicht auch, die nach Befriedigung schreien, oder auf der Suche nach Sinn und Selbstverwirklichung, ganz unruhig innerlich, umhergetrieben vielleicht. Man muss sich betäuben mit Vergnügungen und Konsum, bis der Sohn schließlich pleite war. Vers 14. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Dem Sohn ging es immer schlechter. Die Kasse war leer. Er hatte selbst nichts mehr und dann kommt zu guter Letzt oder zu allem Überfluss, so will man sagen, noch eine Hungersnot, eine Wirtschaftskrise vielleicht in diesem Land, in dem er sich gerade niedergelassen hatte. Und plötzlich macht das Leben keinen Spaß mehr. Plötzlich ist das Leben anders, als er sich das ersehnt und erträumt hatte. Es funktionierte nicht mehr so, es lief nichts mehr, kein Spaß mehr. Und in seiner Verzweiflung tat er etwas, was er eigentlich nie vorhatte, was er nie tun wollte. Vers 15. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Toll, oder? Schweine zu hüten. Wir lesen hier, er hängte sich an einen Bürger. Andere Übersetzungen schreiben, er bettelte oder überredete einen Bauern. Ja, also da war gar nicht so gleich bereit dazu. Er musste ihn anflehen, für ihn anarbeiten zu dürfen. Wie müsste es dir gehen, wenn du bereit wärst, auch Schweine zu hüten? Wie müsste es dir gehen, damit du bereit bist, auch Schweine zu hüten? Ja. Wie verzweifelt müsstest du sein? Wir können uns das ja gar nicht vorstellen in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Ja, wenn wir kein Geld mehr haben, dann gehen wir zum Sozialamt oder zum Arbeitsamt. Und wenn die mir dann nicht die richtige Arbeit anbieten, die mir liegt und die mir gefällt, ja, ich mache doch nicht alles, dann mache ich halt gar nichts und bekomme Geld vom Staat. Aber Schweine hüten? Nee. Schweine hüten niemals. Ja. Dieser hier, er hatte keine andere Wahl. Er landet bei den Schweinen. Und so drastisch beschreibt Jesus ein Leben ohne den Vater, ohne Gott. In Knechtschaft bis zur Grausamkeit versklavt von der Sünde, ohne Lohn. Ist das Leben, was sich dieser Sohn, was vielleicht auch du dir erhofft hast, erträumt hast? Und jetzt die Frage, muss es so weitergehen? Muss es so weitergehen, ohne besser zu werden? Was muss passieren, bis Menschen umkehren? Das frage ich mich auch manchmal. Was muss noch passieren, bis Menschen umkehren? Was muss noch alles für Schicksalsschläge in ihrem Leben passieren, bis sie sich aufmachen, zurück zum Vater, zurück zu Gott? Bei dem Sohn hier ging es so weit, Vers 16, und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Stell dir mal vor, das Schweinefutter. Er hatte Verlangen danach, dieses Schweinefutter zu essen, und niemand hat es ihm gegeben. Ja. Weiter runter, tiefer kann man eigentlich gar nicht. Ganz, ganz unten war er angekommen, und erst dann kam er zur Besinnung. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Er reflektiert sein Leben, macht Analyse seiner Lage, vergleicht sich, wie es beim Vater sein könnte, wie es wohl wäre, wenn er dort wäre und die Arbeiter, die sein Vater hat, ihnen geht's besser. Jetzt erkennt er den Fehler. Jetzt kommt keine Beschönigung seiner Lage mehr. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Eine gute Entscheidung. Seit langem wieder mal. Eine gute Entscheidung. Aber kann er damit rechnen, dass ihn der Vater wieder aufnimmt? Womöglich noch als Sohn wieder aufnimmt? Kann er damit rechnen? Vers 19 sagt er, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. So hat er sich im Vorfeld seine Rede zurechtgelegt, überlegt, wie er mit einer beschwichtigten Rede seinen Vater doch überzeugen könnte. Aller Hochmut, aller Stolz war plötzlich verschwunden, ja, verflogen, bescheiden war er geworden. Tagelöhner wollte er sein bei seinem Vater. Der Plan war ja erstmal gut, aber er zeigt auch ein bestimmtes Gottesbild. Gott ist nachtragend, zum Beispiel. Ja. Gott vergisst meinen Fehltritt nicht, mein Abwenden von ihm, er vergisst das nicht. Ja. Schon gar nicht, wird er mich jemals wieder so aufnehmen, wird vielleicht alles wieder herstellen. Nein, er kann die ursprüngliche Situation nicht mehr herstellen. Was ich vermasselt habe, das habe ich vermasselt. Das bleibt. Ja. Vielleicht hat er auch die Einstellung gehabt, mein Vater ist nicht motiviert. Ich muss ihn überzeugen dazu, dass er mich wieder aufnimmt. Ja, ich muss ihn förmlich anbetteln. Er wird mich niemals mit Freude und Großzügigkeit empfangen. Gott ist gut für die Notfälle. Solange es uns gut geht im Leben, solange die Kasse stimmt, wir Freude und Spaß haben, aber dann für den Notfall, na gut, dann kehre ich doch um. Eigentlich, so meint er vielleicht, ist es in der Welt besser, ja. Solange mir es gut geht und ich genug Geld habe, gesund bin vielleicht noch, ja. Dann macht das Leben Spaß. Eigentlich ist es in der Welt besser, aber wenn nicht, dann ist mein Vater immer noch besser als der Trog der Schweine oder ein Knecht dieses Bauern zu sein. So ein Gottesbild zeichnet sich hier für mich ab. Was für ein Bild von Gott hast du? Was geht dir so durch die Gedanken, wenn du an Gott denkst? Wie denkst du, dass der Vater im Himmel ist? Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch von fern war, sah ihn sein Vater. Wenn wir uns das mal bildlich vor Augen stellen, hat der Vater vielleicht auf ihn gewartet, Ausschau gehalten, gehofft bis zu diesem Augenblick, womöglich erwartet. Und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wie bitte? Ein alter Orientale läuft? Also wer sich da im Orient ein bisschen auskennt, jetzt merkt auch der Letzte, dass die Geschichte erfunden ist, Jesus. Ja? Ein alter Orientale würde niemals laufen, sich schnell bewegen. Er schreitet ganz würdevoll voran. Aber hier, er macht sich auf und läuft dem Sohn entgegen, fällt ihn unter dem Hals. Der stank nach Schwein. Oder man würde vielleicht sagen, wie ein Schwein. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt, das, was er sich vorher ausgedacht hat, ja, gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Arbeiter, sollte es jetzt eigentlich weitergehen, aber da wird er schon unterbrochen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihn an. Tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Was hier geschieht, ist Wiederherstellung. Vollkommene Wiederherstellung. Nicht nur irgendein Kleidungsstück aus der Altkleidersammlung. Nein, das beste Gewand. Und der Ring im der orientalischen Tradition, es ist ein Siegelring, was ihn wieder als Erbe einsetzt. Gott, und um den geht's ja Jesus hier, wenn er diese Geschichte erzählt, das Bild des Vaters, ist weder nachtragend, noch unmotiviert, und auch nicht nur eine Notlösung für schlechte Zeiten, sondern er will Menschen retten, segnen und er feiert jeden, der bereit ist, umzukehren. Weißt du das? Wenn nicht, dann möchte ich dir das heute doch mal ganz deutlich sagen. Unser Gott feiert jeden, der bereit ist, zu ihm umzukehren. Umkehren allerdings, das ist notwendig. Das ist die Voraussetzung, um in den Genuss des Segens Gottes zu kommen. Dass der Junior mal eben im Ausland verschwunden war, das wird nicht hier als eine wichtige Lebenserfahrung abgetan. Ja? Ein sinnvoller Reife- und Abnabelungsprozess. Nein, es ist die Gnade Gottes, die ihn wieder auf die Spur bringt, die ihn wieder annimmt. Ja. Und nur durch Umkehr zu Gott kann auch in deinem Leben ein Neuanfang geschehen. Nur durch Umkehr zu Gott. Also wenn ich der Vater gewesen wäre, dann würde die Geschichte anders klingen. Glaubt mir das. Ja. Dann würde die Geschichte anders verlaufen. Erstens, wenn ich denn schon was zu vererben hätte, ja, würde ich das niemals im Vorfeld auszahlen. Ist ja schön und gut, dass die Kinder irgendwann eigene Entscheidungen treffen können, aber doch nicht mit meinem Geld, solange ich noch lebe. Natürlich wäre ich auch froh, wenn mein Sohn irgendwann wieder zurückkäme, aber ich hätte schon kritische Bemerkungen auf den Lippen, ja? Hätte ich schon. Ich hab's dir doch gesagt. Das hast du jetzt davon. Ja? Kennt ihr das? Das kommt davon, wenn man mit mir nichts mehr zu tun haben will, wenn man eigene Pläne geht, eigene Wege geht. Das, was du jetzt verbockt hast, das musst du selbst wieder auslöffeln. Ja? Und dann irgendwann würde ich mich dann doch erbarmen, na gut. Aber wir vereinbaren eine Probezeit. Ja? Eine Probezeit, wäre doch gut. Eine Chance zur Bewährung. So einfach durchgehen lassen kann ich das ja nicht. Dann kommen noch andere Kinder auf den Gedanken. Ja. Und eins ist klar. Das Erbe kannst du dir abschminken. Ja. Das hast du verprasst. Es wird nicht nochmal geteilt. Da ist nichts mehr zu holen. Und ich glaube, viele Eltern und vielleicht auch so mancher von euch würde bei meinem pädagogischen Vorgehen zustimmen, oder? Neuanfang ja, aber übertreiben mit so einem grandiosen Empfang, feine Kleidung, Ring und Party, da muss man das doch nicht unbedingt übertreiben. Aber dann, ihr Lieben, erinnere ich mich an mein Erwachsenwerden. Ich erinnere mich an mein Erwachsenwerden und mein sogenanntes Loslösen vom Elternhaus, was da abgelaufen ist, wie es da manchmal zuging, welche Wege ich eingeschlagen habe und wie froh ich war, als meine Mama dann doch für mich da war, als ich im Schlamassel saß, als ich pleite war oder irgendwelchen anderen Schwierigkeiten steckte. Und zudem erinnere ich mich daran, wie Gott mich im Alter von 22 Jahren angenommen hat, mit offenen Armen, ohne nachtragend zu sein, ohne unmotiviert zu sein und nicht nur als Notlösung, sondern als die beste Entscheidung meines Lebens. Obwohl ich bis zu diesem Zeitpunkt nichts von Gott wissen wollte. Gott ist anders. Das soll heute deutlich werden. Gott ist anders. Gott reagiert anders, als wir das manchmal vermuten. Zu unserem Glück. Ja, zu unserem Glück. Gott liebt uns so sehr. Er hat das größte Interesse an unserer Errettung. Nicht du. Er hat das größte, die größte Motivation, das größte Interesse an deiner Errettung. Dass du zurück zu ihm findest. Ja. Wahres Leben will er dir schenken. Wahres, erfülltes Leben. Keine Spur von Schadenfreude, von Genugtuung bei ihm. Er hat nur Gutes mit dir im Sinn. Auch wenn wir das momentan vielleicht manchmal gar nicht sehen oder als Einengung empfinden, die Nähe Gottes. Er hat Gutes im Sinn. Und Gott braucht auch keine Probezeit, ihr Lieben. Gott braucht keine Probezeit mit uns. Diese Gnade und die Rettung, die ist sowieso nicht verdienbar. die kannst du dir nur schenken lassen. Und diese ist bedingungslos. Keine Vorleistung unsererseits ist nötig. Nur umkehren. Nur umkehren. Und das nicht berechnend, sondern von ganzem Herzen. Selbst auf die Gefahr hin, dass ich irgendwann wieder mal versage, das bleibt nicht aus. Ich werde wieder Fehler machen. Liebe, die sich verschenkt, sie braucht keine Sicherheiten. Und das merken wir immer wieder bei unserem Gott. Liebe, die sich verschenkt, braucht keine Sicherheiten. Sie riskiert etwas. Liebe ist immer ein Risiko. Hast du schon gemerkt, oder? In deinem Leben. Liebe ist immer ein Risiko. Und Gott weiß ja viel besser als wir, das manchmal wahrhaben wollen, dass wir wieder Fehler machen werden, dass wir wieder versagen werden. Ja, aber er gibt nicht auf. Er liebt trotzdem. Trotz alledem. Und das gibt's nirgendwo sonst. Glaubt mir das. Nirgendwo sonst. Und das ist unvorstellbar. Steigt über unseren Verstand. Nur bei Gott. Gott ist anders, als du denkst. Gott ist anders, als du ihn dir vorstellst. Und deshalb stellt Jesus uns mit dieser Geschichte den Vater nochmal ganz neu vor. Auch in seiner Zeit, in der Zeit Jesu, haben viele Menschen irgendeine Vorstellung gehabt von Gott, ein bestimmtes Bild oder sogar Vorurteile Gott gegenüber. Und ich frage dich heute, wie sieht dein Bild von Gott aus? Wie siehst du Gott? Wie stellst du dir Gott vor? Für manche Gottesbilder, ihr Lieben, sind wir Christen ja auch selbst verantwortlich. Kann das sein? Dass wir ein Stück weit selbst mit verantwortlich sind, mit unserem Benehmen, mit unserem Auftreten, mit unseren Ansichten, unseren Fehltritten, manchmal auch mit unserem eigenen verschobenen Gottesbild, was wir haben. Wie ist Gott eigentlich? Er ist so, wie Jesus ihn uns vorstellt. Wie Jesus hier diese Geschichte erzählt. Nicht nachtragend, sondern stets zur Vergebung bereit. Schnell dabei, dir ein neues Leben zu ermöglichen. Und er ist großzügig in dem, wie er uns beschenkt, wie er uns segnet mit einem erfüllten Leben. Ist das der Gott, den du kennst, den du kennengelernt hast, den du kennen möchtest? Oder hast du ein anderes Bild von Gott? Jesus will uns seinen Vater vorstellen, damit wir ihn richtig kennenlernen, so wie er ist. Wenn ich oftmals mit Mitmenschen ins Gespräch komme über Gott, dann habe ich dabei eine interessante Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass Halbwissen manchmal schlimmer ist als gar kein Wissen. Kann das sein? Halbwissen schlimmer ist als gar nichts zu wissen? Das Tückische am Halbwissen ist oft, dass der Halbwissende nicht weiß, dass er nur die Hälfte weiß. Ja? Lass das mal sacken. Der Halbwissende weiß nicht, dass er nur die Hälfte weiß. Sie fühlen sich informiert. Sie meinen, Bescheid zu wissen, alles zu wissen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber das kann fatal sein. Das kann fatal sein im Leben, gerade wenn es um so existenzielle Fragen geht, um Leben und Tod oder um Gott und die Welt. All diese Dinge, da kann es entscheidend sein, richtig und gut informiert zu sein. Jesus traf auch damals auf Menschen, die ganz feste Überzeugungen hatten von Gott, wie er zu sein hat, die sich ihrer Annahme völlig sicher waren. Aber Menschen auch, die keinen richtigen Zugang zu Gott fanden, weil sie sich auf ihr vermeintliches Wissen verlassen haben, darauf fixiert waren, ja, wie sie sich ihn vorgestellt haben. Sie hatten ihr Bild, ihre Vorstellung, vielleicht auch manchmal ihre eigenen Festlegungen, wo sie nicht abgerückt sind. Und so nahmen sie auch nichts anderes an. Jesus kämpft damit und ringt darum, seinen Vater uns in richtiger Art und Weise vorzustellen. Er lässt nicht locker, gibt sich viel Mühe, dieses Gottesbild richtig zu vermitteln. Und so erzählt er diese Geschichte von dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. So ist es bekannt geworden, so ist es eingegangen in die Kirchengeschichte. Diesen Titel kennen die meisten Menschen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber die Bibelkenner wissen, dass es da ja noch einen zweiten Sohn gab, stimmt's? Es gab noch einen zweiten. Dieser reagiert ganz anders auf die Rückkehr seines Bruders. Er war gar nicht so begeistert, der Daheimgebliebene. Auch er oder auch ihm begegnet der Vater auf seine Art und Weise, in seiner Situation, für das, wie er es gerade in diesem Augenblick notwendig hat. Gott tut immer das, was notwendig ist. Ja? Egal aus welcher Richtung du kommst, woher du kommst, welchen Hintergrund du hast. Gott begegnet dir so, wie du es gerade in diesem Augenblick notwendig hast. Er tut das Notwendige, um dir zu helfen. Nicht immer das Gleiche wie im anderen, aber das Notwendige, um auch gerade dir in deiner Situation zu helfen. Doch den zweiten Sohn, den schauen wir uns irgendwann andermal an. Wir wollen ja heute noch feiern. Ne? Gott, der Vater, freut sich über jeden, der umkehrt. Ja, er will uns auch vom Bösen bewahren, aber er gibt uns auch die Freiheit, eigene Wege einzuschlagen im Leben. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum Gott, warum machst du das? Es ist doch leichtsinnig, diesen Menschen Freiheit zu geben, eigene Wege zu gehen. Ja, es könnte doch so viel einfacher sein. Aber er möchte eine Beziehung aus einer Liebe heraus. Und so gibt er uns diese Freiheit, uns auch gegen ihn zu entscheiden. Leider. Und so sehr der Vater seinen Sohn auch liebt, er wartet, bis er selbst umkehrt. Selbst umkehrt. Ja. Gott würde dich niemals zwingen. Der Vater wartet, bis der Sohn selbst umkehrt. Und dieser Gott, er steht auch heute noch mit offenen Armen da und wartet auf dich. Er liebt es, Leben in Ordnung zu bringen. Weißt du das? Unser Gott liebt es, Leben in Ordnung zu bringen. Ich selbst durfte das erleben. Gott liebt es, Leben in Ordnung zu bringen. Wiederherstellung von dem, was kaputt gegangen ist. Erneuern, was ich vermasselt habe. Gott ruft jeden. Egal, wo du bist, egal wie du bist, egal wie dein bisheriges Leben aussah, egal an welchem Punkt du heute angekommen bist. Er wünscht sich so sehr, dass auch du dieses Angebot der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater annimmst. Und viele hier unter uns können von dem berichten, wie es ist, mit dem himmlischen Vater unterwegs zu sein. Ja. Und sicherlich gibt es auch danach bei unserem gemeinsamen Essen Gelegenheit. Frag doch mal nach, frag mal jemand, von dem du ahnst, er könnte diesen lebendigen Gott kennen, wie es ist, mit Gott zu leben. Durch Jesus Christus ist für jeden von uns die Möglichkeit gegeben. Jesus hat das beseitigt, was uns von Gott trennt. In ihm ist Gott Mensch geworden, hat sein Leben gegeben, um uns zu erlösen, ja, umzukehren zum Vater, umzukehren zu Gott. Weißt du, es muss nicht sein, dass du erst bei den Schweinen landest. Ich weiß nicht, wie dein Leben momentan aussieht, was du momentan durchmachst, was dir jetzt gerade für Gedanken durch den Kopf gehen. Aber vielleicht ist heute der richtige Augenblick, ein Leben in Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott zu beginnen. Vielleicht hast du die Nase voll von dem, wie es gerade läuft. Vielleicht bist du an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr weitergeht. Oder vielleicht suchst du schon seit längerem nach einem Weg zurück zu Gott. Oder vielleicht ist das heute Morgen auch für dich alles ganz neu und du sagst, ja, diesen Vater möchte ich so gerne kennenlernen. Dann nutze doch heute die Gelegenheit, um diesen Schritt zu tun. Ich glaube, und das kann ich sagen, das wäre, glaube ich, das schönste Geburtstagsgeschenk für unser Geburtstagskind. Und nicht nur unser Geburtstagskind und wir würden uns freuen, sondern der Himmel würde jubeln über diesen Schritt. Bevor nämlich Jesus diese Geschichte des verlorenen Sohnes erzählt, bringt er seinen Zuhörern noch zwei andere Vergleiche, wo es darum geht, dass etwas verloren gegangen ist und wiedergefunden wurde. Und er sagt in beiden Fällen am Schluss, also als Schlusssatz, ich sage euch, genau so freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. die Engel Gottes, die ganze Engelschar, der Himmel freut sich und auf Erden ist auch Freude um einen Menschen, der umkehrt, um diese Liebe Gottes anzunehmen. Gott wartet in Liebe und Geduld auch auf dich. Ja. Bei unserem Glaubensbruder, ich will den Namen nicht nennen wegen der Verbreitung im Internet, ist es 40 Jahre her gewesen, als er diesen Schritt gegangen ist. Bei mir sind es mittlerweile über 30 Jahre, als ich Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen habe. Und vielleicht ist heute Morgen dein Augenblick gekommen. Ich sag dir, lass den Vater nicht länger warten. Ja, er sehnt sich nach dir. Amen.